Sei Podcast Deutschland.
Sei Ram und herzlich willkommen. Die meisten von Ihnen kennen sicherlich die Musikproduktion, die das Münchner Zentrum seit Jahren veröffentlicht. Ich selber denke, dass die CDs einen ganz gewissen Charme atmen. Sie sind tief, wahrhaftig und wunderschön. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und Gisela Sebastian besucht, die diese Produktion koordiniert. Hören Sie heute ein Interview mit ihr über die Entstehung, die Hintergründe und vielleicht auch über das Geheimnis der Münchner CDs.
Yada, yada.
Fangen wir vielleicht mit der letzten CD an, die Gitargesänge. Wie ist die Idee entstanden dazu?
Also ich habe die überhaupt nicht geplant. Ich wäre in meinem Leben nie auf die Idee gekommen, mit der Gitar zu arbeiten oder überhaupt mit Gesang und Gitar. Das war jenseits meiner Vorstellungen. Das ist so entstanden, wir waren noch beschäftigt mit der Mangalam-CD. Und eines Tages habe ich hier aufgeräumt. Um mein Keyboard rum waren ziemlich viele Papierberge und was weiß ich. Und ich muss endlich mal rausschmeißen, was ich jetzt nicht mehr brauche. Und während ich aufräume, fällt mir ein Blatt in die Hände mit den Gitarslogos drauf vom 12. Kapitel. Mit denen haben wir früher mal im Studienkreis gearbeitet. Und Swami hat auch immer wieder in seinen Ansprachen diese, ich glaube, 8 Slokas vom 12. Kapitel sehr, sehr betont. Da geht es über Hingabe und was wir für Charaktereigenschaften haben sollten. Und ich nehme den Zettel mit den Slokas drauf und lese es mir durch. Und dadurch, dass ich gerade am Keyboard saß, habe ich plötzlich ganz stark das Gefühl gehabt, da kommt eine Melodie dazu. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir einfach ins Keyboard gesetzt und habe gespielt und plötzlich, zack, war das erste Gitarrenlied sozusagen da. Und da habe ich gedacht, das nehme ich jetzt mal auf. Und dann habe ich das aufgenommen. Und dann wusste ich aber nicht genau, aus welchem Buch sind eigentlich die Gitarslogos. Es gibt ja mehrere Gitarbücher mit verschiedenen Interpretationen. Und ich habe nicht so viele Gitarbücher, ich habe nur 2. Und dann habe ich gesucht. Und ich schlage ein Bhagavad Gita Buch auf und lese ein paar andere Slokas und in dem Moment habe ich das Gefühl, es kommt mir wieder eine Melodie dazu. Und dann habe ich das gleich auf dem Keyboard gespielt, habe es gleich wieder aufgenommen. Und so ist, ohne dass ich überhaupt gedacht habe, ein Gita-Lied nach dem anderen entstanden, aber immer dadurch, dass ich die Gita aufgeschlagen habe. Also ich habe nicht die von vorne bis hinten durchgelesen, habe mir Kreuzerl gemacht, welche Slokas ich nehme, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin geführt worden. Ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht und ich habe auch überhaupt nicht dran gedacht, da eine CD draus machen zu wollen. Ich hatte das auch nicht mal gewagt, jemanden vorzusingen, außer dem Gesa, weil ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das darf. Darf ich an die Gita rangehen? Ne? Und ich habe es einfach kommen lassen und es war für mich ein wunderbarer Prozess, weil Ich habe mich so tief verbunden gefühlt mit Swami und ich habe plötzlich, was ich noch nie in meinem Leben so gespürt habe, ich habe plötzlich einen Zugang zur deutschen Sprache gekriegt. Diese poetische Form, ich habe mit Poesie überhaupt noch nie was zu tun gehabt, das habe ich eher abgelehnt und überhaupt kein Sprachgefühl in dem Sinn. Und da habe ich plötzlich gemerkt, mein Gott, was ist Deutsch für eine wunderbare Sprache? Und da konnte ich das so zum ersten Mal in meinem Leben richtig schätzen. Und mit dem Buch, mit dem ich hauptsächlich gearbeitet habe, das ist eine Reklamausgabe. Ich glaube, Boxberger hieß er. Er hat das um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, hat er das in eine poetische Form gebracht. Und ich finde diese poetische Form, finde ich, einfach bezaubernd. Und die eignet sich so sehr, in Musik umgesetzt zu werden. Das habe ich aber dann wirklich erst gemerkt. Und ich hatte vorher, hatte ich mich mit der Bhagavad Gita nicht so sehr viel beschäftigt, nur eben, wir hatten im Studienkreis mit dem 2. und mit dem 12. Kapitel gearbeitet, schon vor einigen Jahren. Und Swami hat ja auch sehr viele Vorträge gerade über die 2 Kapitel auch gehalten. Aber ansonsten hatte ich immer das Gefühl, die Bhagavad Gita ist mir wirklich ein bisschen zu hoch.
Wie ging das dann weiter? Hast du das Projekt der Gruppe vorgestellt oder bist du erstmal zu Swami gefahren und hast ihm es vorgestellt?
Nee, dadurch, dass wir noch in einem anderen CD-Projekt waren, lief das so in der Stille hier. Und dann waren wir mit der Mangalam fertig und dann hatte ich ungefähr 10 Bhagavad Gita-Lieder fertig. Und dann habe ich die nicht in die Gruppe reingebracht, sondern wir haben im Zentrum eine kleine Gruppe, die heißt Impro-Gruppe. Und ist eine kleine Gruppe mit vielleicht 8, 9 Leuten. Und dann habe ich mal das da reingebracht und habe gedacht, ich muss mal gucken, wie das ankommt. Da war dann auch ein Inder dabei in der Gruppe und der ist sehr orthodox und der hat dann noch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dass ich die Bhagavad Gita jetzt in Deutsch so quasi vertont habe oder Teile davon. Das war alles so ein Prozess, aber die Gruppe hat sehr, sehr positiv darauf reagiert und da kam die Idee von der Gruppe, du musst da unbedingt eine CD draus machen. Und insgesamt habe ich so über 30 Teile vertont von der Bhagavad Gita. Und wir haben jetzt auf die CD, die wir jetzt gemacht haben, da ist ungefähr die Hälfte drauf. Und es war aber in der Phase, wo Swami überhaupt keine Briefe mehr genommen hat. Und ich habe bei jeder CD, die wir bis jetzt gemacht haben, habe ich immer nur über Swami abgesichert. Ich habe immer gedacht, ich mache überhaupt nichts, wenn er nicht das absegnet. Dann rühre ich keinen Finger. Und er hat alle CDs bei uns gesegnet und auch Brief genommen und ich habe auch immer den Termin abgesegnet mit Swami, wann wir das machen sollen und wie, was das spirituelle Sadhana dieses CD-Projekt sein soll, weil wir haben nie gesagt, wir machen eine CD, wir haben immer gesagt, wir machen ein nächstes Sadhana-Projekt und das war uns immer auch ganz wichtig, dass CD nicht vordergründig ist, sondern dass das Sadhana oder der spirituelle Prozess im Vordergrund sein soll, dass es eine Vertiefung von unserem spirituellen Sadhana sein soll. Deswegen hatten wir auch zu jeder CD, die wir gemacht haben, immer ein zusätzliches spirituelles Sadhana, wie zum Beispiel jeden Tag 108 Mal den Gottesnamen singen oder als wir die Satyam Shivam Sundaram gemacht haben, jeden Tag 30 Seiten von den Satyam Shivam Sundaram Bänden durchgelesen. Oder bei der Mangalam haben wir jeden Tag eine Puja gemacht, eine Reispuja. Und so hatten wir immer begleitend, um das Ganze zu intensivieren, so ein spirituelles Sadhana dabei.
Welches Sadhana habt ihr zu der Gita gemacht?
Die Gita zu lesen zu Hause, dass täglich die Gita gelesen wird. Und wir haben auch immer die Proben so gesehen, dass es uns helfen soll, mehr in die Tiefe zu kommen, mehr in die Verbindung zu Swami. Das war immer unser Fokus. Also wir haben nicht so sehr im Detail geprobt, sondern immer singen, 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 vertiefen, immer wieder anbinden. Und Gesa hat immer wunderbar die Gruppe zentriert und diesen Vertiefungsprozess gefördert und immer wieder ausgerichtet. Ne? So dass unsere, sage ich mal, die Gefahr ist immer bei so einem Projekt, dass man sich verliert in Einzelheiten und dass man rausfällt aus der Einheit. Und dann kommen die ganzen Monkey Minds rein und die Egos. Also wir haben immer versucht, Zentrierung, immer Swami anbinden und dann entsteht so und so das Richtige. Dann muss man sich um diese winzigen Kleinigkeiten auch nicht mehr kümmern, weil das regelt sich von alleine. Und um zurückzukommen auf die Gita-CD, Okay. Dann hatte ich einen Traum von Swami gekriegt, wo er nach der Gita-CD gefragt hat. Und dann wusste ich, ist es sein Wille. Da hat Swami gesagt, also er ist gekommen zu den Proben und hat gefragt, na, wie geht's mit dem Gita-Projekt Proben? Und dann habe ich mich natürlich erleichtert gefühlt, weil ich wusste, okay, Swami hat seine Hand drauf. Und dann ist noch was sehr Dramatisches passiert, was in mir nochmal ganz, ganz stark den Entschluss gestärkt hat, dass es jetzt in dieser Zeit absolut wichtig ist, die Gita rauszubringen. Ne? Und es war dieses Erdbeben in Haiti, wo eine sehr, sehr befreundete Familie von uns, da ist die Tochter in dem Erdbeben gestorben und der Vater ist 2 Tage später gestorben, er hat es nicht verkraftet. Ne? Das hat uns so erschüttert, weil das war in unmittelbarer Nähe hier. Und dieses Ganze, das auf der Erde alles jetzt, hat man das Gefühl, wird dramatischer, es spitzt sich was zu. Das hat mich innerlich so aufgerufen in meinem Herzen. Du musst die Gita-CD machen, sie muss jetzt raus. Es sind Botschaften drauf, die Menschen sind reif dafür. Und das war, dass ich auch nochmal das Gefühl hatte, Swami hat mir gesagt, was in deinem Herzen geboren wird, dann kannst du sicher sein, dass es Gottes Wille ist und dass du Gottes Unterstützung hast, dann mach's. Und so haben wir Anfang des Jahres angefangen mit den Proben und wir haben erstmal die schwierige Aufgabe gehabt, von all den vielen Liedern rauszusuchen, weil wir konnten nur eine CD machen, weil das doch sehr, sehr aufwendig ist und auch von den Kosten her ein sehr großer Einsatz ist, auch von natürlich vom Zeitlichen und vom Energetischen. Wir sind ja alle berufstätig und können sowas nur nebenher machen. Also es fordert alles, so ein CD-Projekt, den totalen Einsatz.
Sie ist sehr schön geworden. Ich mag sie sehr gerne.
In erster Linie bin ich Swami unendlich dankbar. Ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken. Das ist für mich ein solches Geschenk, dass ich ihm auf diese Art und Weise dienen darf. Über die Musik, über die Lieder, auch über die vielen Lieder, die er mir gegeben hat. Das kann ich überhaupt nicht in Worte ausdrücken. Und dann bin ich natürlich Gesa unendlich dankbar, weil er hat mich total unterstützt. Immer, von Anfang an hat mir den Rücken freigehalten. Er hat sich all die Lieder angehört und hat mir wirklich immer positiv mich da drin gestärkt, immer mir das Gefühl gegeben, du, das ist richtig, was du machst und mach weiter. Und er hat mir wirklich auch die Zeit gegeben. Und ich meine, oft war hier nicht aufgeräumt, oft hat er dasselbe zum Essen gekriegt und so. Es waren schon auch viele Opfer für ihn da. Aber er hat es wirklich alles getragen, und weil er wusste, es ist von Swami für Swami, er hat es einfach mitgetragen. Und ich bin unendlich dankbar auch für die Gruppe, weil die Gruppe so mitgehen konnte und so bereit war zu kooperieren. Auch die Musiker, es war einfach dieser Respekt voreinander da. Man hatte das Gefühl, die Gruppe spürt, dass sie jetzt dafür alles geben muss und alles opfern muss, was jetzt nicht dazugehört. Ne? Und dass man sich total darauf einstellen muss. Und es war auch so viel Freude da in der Gruppe und so viel Begeisterung da. Und es ist einfach wunderbare Erfahrungen jedes Mal gewesen. Es waren auch viele Schwierigkeiten da, die wir begegnen mussten. Und es ging nur mit Swamis Gnade. Es war manchmal eine Gratwanderung, hatte man das Gefühl, wo man nur noch beten konnte. Und auch die eine Phase ist ja die des Aufnehmens, vielmehr die der Proben, dann des Aufnehmens, und dann kommt die ganze Abmischphase mit dem Tonmeister. Und es waren manchmal wahnsinnig schwierige Prozesse, wo wir durch mussten. Es ist eine solche Schulung in der Wahrnehmung, was nehme ich wahr und wie nehme ich wahr, wie mischen wir das ab, und es ist unglaublich schwierige Aufgabe.
Vielleicht können wir mal zurückschauen, ihr habt ja schon sehr viele CDs gemacht, wie viele sind es jetzt insgesamt?
Die erste CD war die Sai Shanti. Wir haben meistens Doppel-CDs gemacht. Dann kam die Prema Dara, dann kam die Satyam Shivam Sundaram, dann kam die I Love You All und dann die Mangalam und jetzt die Gita-CD. Ich glaube 6.
Du hast mal gesagt, die letzte ist immer die schönste. Gibt es trotzdem noch eine Lieblings-CD, die du hast?
Nee, es ist wie wenn du Kinder hast. Du liebst jedes deiner Kinder. Du kümmerst dich zwar immer um das Kleinste am meisten, das ist immer das, was jetzt gerade geboren worden ist, aber es ist für mich wirklich jedes Mal wie eine Geburt gewesen von einem Kind. Und Es ist halt natürlich auch ein Lernprozess, wenn ich jetzt die Prima Dara anhöre oder die Saishandi, dann höre ich ganz viel, was ich jetzt anders machen würde. Ne? Es ist ja im Prinzip auf unseren CD keine Absicht drauf, ne, wo wir was irgendwas erreichen wollen, sondern es ist immer so die Reinheit der Gruppe drauf. Und es ist wunderschön, die Intensität und die Reinheit und die Begeisterung der Gruppe zu hören. Und von daher finde ich, dass es ein Wachstumsprozess ist und jede CD, da wo sie steht, ist okay für mich. Ne?
Magst du vielleicht mal erzählen, wie das angefangen hat? Wie seid ihr zu der ersten CD gekommen? Was hat dich inspiriert? Was hat euch inspiriert?
Ja, die erste CD war wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte in meinem ganzen Leben nie gedacht, dass wir jemals irgendwo eine CD machen würden. Dazu muss ich einfach noch vorweg sagen, meine Vorgeschichte ist die, dass ich keine Musikerin bin und auch keine Sängerin bin. Und ich hatte große, große Schwierigkeiten in meiner Kindheit mit Singen, sodass für mich das Thema schon mit 13 erledigt war. Nie in meinem Leben werde ich singen. Musikunterricht war für mich der Horror. Und meine musikalische Karriere war ganz kurz. Nur ich hatte mehrere Instrumente versucht zu lernen. Also ich wollte nicht, aber meine Eltern wollten oder meine Mutter. Und es war also relativ schnell klar, es geht nicht. Man kann mir nichts beibringen. Und ich bin insgesamt bei 5 Musiklehrern hinausgeflogen. Und mit 13 war die Karriere beendet und dann war für mich auch das Thema begraben. Ich möchte in meinem Leben einfach nichts mit Musik zu tun haben. Und mit 24, als ich dann zu Swami kam, also ich kam an und setzte mich vor den Mandir und dann fingen genau in dem Moment die Bhajans an. Und das hat mich so überwältigt, dass ich nur geweint habe. Mir liefen die Tränen runter und zum einen wusste ich, ich bin zu Hause, da wo ich seit Jahrtausenden hin will. Und zum anderen die Musik, diese Lieder, die haben mich so tief berührt, dass ich dachte, ich möchte es nicht lieber als diese Bhajans singen oder lernen können. Und mein Problem war dann einfach, dass sich diese zwei Ebenen gerieben haben. Zum einen die Sehnsucht nach dem Singen und zum anderen dieses, ich will eigentlich nicht singen und ich kann nicht singen und ich habe das begraben, das Thema. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich einen Zugang gefunden habe. Ich konnte überhaupt nicht singen. Ich habe ein Jahr lang gebraucht in Prashanti, bis ich einen einzigen Bhajan konnte. Und dann habe ich jahrelang gebraucht, bis ich überhaupt mich getraut habe zu singen. Und dann, als ich in der Gruppe anfing zu singen, hat dann eine Frau zu mir gesagt, hör bloß auf zu singen, du singst wie ein Rhinoceros. Ich kann es nicht mehr hören. Und es war natürlich auch nicht sehr ermutigend, ne? Und dann hatte ich auch die große Sehnsucht, Harmonium spielen zu lernen, weil mich dieses Instrument fasziniert hat. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist ein Seeleninstrument. Und dann habe ich mir eins gekauft und ich konnte aber nicht spielen. Und dann habe ich 2 Jahre lang in meinem Raum stehen gehabt, bis eines Tages Gesa reinkam und gesagt hat, so und jetzt setzt du dich ans Harmonium und du spielst. Du hast es seit 2 Jahren. Und dann habe ich noch gesagt, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich kann ja nicht spielen. Und dann hat der Gesa gesagt, du fängst einfach an zu spielen. Und dann habe ich das Harmonium aufgeklappt und habe gedacht, Swami, ich habe keine Ahnung, ich kann noch nicht mal die Tonleitern, weil ich die nicht kapiert habe als Kind. Ich weiß nicht, wie ich spielen soll. Und dann irgendwie habe ich dann über die Jahre hinweg, habe ich mein eigenes System entwickelt, was sehr einfach ist. Und mit dem kam ich klar. Und dann hatten wir bei einer Indienreise, waren wir in Bangalore und dann wollte ich ein neues Harmonium haben, weil das eine ging ins Zentrum dann. Und dann wollte ich eins für zu Hause haben. Und dann waren wir in dem alten Bangalore, wo eine Straße gibt, wo mehrere Harmoniumladen sind. Und da stehen die Instrumente meistens auf der Straße, weil die Lädelchen so klein sind. Und dann sind wir in einen Laden reingegangen und da standen ganz, ganz viele Harmoniums. Und dann habe ich ein Harmonium gesehen, das hat mich magisch angezogen. Das war aber ein gebrauchtes Harmonium und das war dort in der Reparatur. Und es war schon ziemlich verbeult und angekratzt. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich möchte dieses Harmonium haben. Ich möchte kein neues, ich möchte kein anderes, ich will nur das. Dann wollte uns der Verkäufer das nicht verkaufen. Der wollte uns immer Neues aufschwatzen. Und wir beide immer, dieses Harmonium, das muss mit. Und dann haben wir mit dem, ich weiß nicht wie lang, verhandelt, bis er uns das für ein paar Euro gegeben hat. Dann haben wir dieses Harmonium mit nach Hause genommen. Und ich habe das Gefühl gehabt, mit diesem Harmonium hat es irgendwas auf sich gehabt. Das war magisch. Seitdem ich dieses Harmonium hatte und auf dem gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, es öffnet für mich einen neuen Raum. Ich kriege einen Zugang sowohl zu meiner Stimme als auch zum Instrument. Und vor allen Dingen fing dort an, mit dem Harmonium, dass ich Lieder gekriegt habe. Dann war so eine Phase, die ging ungefähr 2 Jahre lang. Da habe ich ziemlich viele Lieder gekriegt. Habe die auch alle aufgenommen, weil ich die ja nicht aufschreiben kann. Und dann habe ich mit einer Freundin, die immer ausgetauscht war, die war Sängerin und die hat auch viel komponiert. Und dann haben wir uns jeden Morgen angerufen, was jeder so gekriegt hat und haben uns so ausgetauscht. Wir wollten ursprünglich eine CD zusammen machen. Das ist dann aber nicht zustande gekommen, weil es dann eine große Schwierigkeit gab zwischen uns. Weil Swami hat uns, sage ich jetzt mal, das Lila, hat uns gleichzeitig zum selben Zeitpunkt dasselbe Lied gegeben. Und ich rief sie morgens an und habe zu ihr gesagt, du, ich sing dir mein neues Lied vor. Und dann hat sie das gehört, dann ist sie richtig böse geworden und hat gesagt, du hast mir das geklaut, Copyright verletzt. Und dadurch, dass sie professionelle Sängerin war, hat sie gesagt, sie zeigt mich an. Und damit war ein Bruch da in unserer Beziehung und auch in meinem Selbstvertrauen. Und ich habe von da an habe ich gesagt, ich möchte keine Lieder mehr kriegen. Also ich habe den Kanal irgendwie verschlossen in dem Moment. Und ein paar Jahre lang war Pause. Und dann haben wir so in der Gruppe halt einfach gesungen. Und ich habe schon immer, was ich immer gemacht habe, ich habe Lieder, überall wo ich war, habe ich mein Tonbandgerät dabei gehabt und habe Lieder aufgenommen für unsere Gruppe und dass ich die dann einbringen kann. Und dann hatte ich wirklich einige schon so gesammelt. Und eines Tages beim regionalen Treffen spricht mich eine Frau an und sagt, Mensch, du hast so viel Mantren, kannst du die mal aufs Tonband aufnehmen und uns auch geben? Und dann haben wir in der Region auch ein bisschen was so zum Singen, weil wir haben keine Lieder. Dann habe ich gesagt, überhaupt kein Problem, wir können das mal beim Bajan Learning, lasse ich einfach meinen kleinen Apparat mitlaufen und dann schicke ich dir das. Und dann hat eine Frau aus unserer Gruppe gesagt, mein Sohn, der hat einen Freund, der ein bisschen besser Aufnahmegerät, der kann das auch machen. Dann haben die eine bisschen bessere Aufnahme. Und dann gesagt, okay, ist mir wurscht, irgendwas wird schon mitlaufen. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, wann wir das aufnehmen wollten. Und dann war das Lustige, das war wirklich ein totaler Überraschungseffekt, dann kommt ein ganzes Tonstudio rein bei uns ins Zentrum mit der ganzen Ausrüstung und wir so, Moment mal, wir wollten eigentlich nur einen Mitschnitt machen auf dem Tonbandgerät, jetzt kommt ja ein ganzes Tonstudio mit 20 Mikrofonen, mit einem Mischpult und allem möglichen, was ist denn jetzt das? Wir waren völlig unvorbereitet, ne? Der Tonmeister nimmt mich dann auf die Seite und sagt, ich muss noch was unterschreiben und ich denke, was soll ich denn da unterschreiben? Also, keine Ahnung. Dann sollte ich den Vertrag unterschreiben. 15.000 D-Mark damals, Aufnahme. Und ich habe ihn aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, wie bitte? Ich meine, damals war das wahnsinnig viel Geld. Dann habe ich erstmal die Satire-Organisation angerufen und habe gefragt, ich habe ja ein großes Problem. Wir wollen ja was aufnehmen und das kostet 15.000 Euro. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Jedenfalls, das muss wirklich Swami gewesen sein. Er hat gesagt, du mach dir keine Sorgen, unterschreib das, mach eine Aufnahme, ist alles wunderbar. Und wenn es fertig ist, dann schickst uns das, dann werden wir es in die Sai-Organisation reinbringen, also in die Sai-Vereinigung. Und ich gesagt, okay, dann habe ich das Ding unterschrieben. Dann haben wir an einem Tag haben wir eine Doppel-CD aufgenommen. Wir wussten wirklich nicht, wie wir dazu kamen. Es war die erste CD dann.
Oh.
Und wir hatten weiter keine CDs geplant. Wir haben überhaupt nie eine CD geplant. Es ist immer entstanden. Ne? Und die Prima Dara kam dann 2-3 Jahre später. Im 2-Jahrestakt ungefähr sind so die CDs entstanden. Ne? Und es war für die Gruppe, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Prozess, immer wieder sich an die Intensität anzuschließen über diese Projekte. Was wir sonst nie erreicht hätten im normalen Zentrumsalltag.
Du hast ja jetzt schon mehrfach beschrieben, wie diese Projekte eigentlich so eine immer sich wiederholende Metamorphose haben. Du hattest mal gesagt, These zur Antithese zur Synthese. Also es gibt immer diesen Punkt, wo es schwierig wird, wo es... Hast du es jemals erlebt, wo du Gefühl hattest, so jetzt schmeiße ich es hin, jetzt das Projekt gebe ich auf?
Ja, bei jedem. Wir sind immer an schwierige Punkte rangekommen, wo ich also auch wirklich völlig verzweifelt war. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich bin ja in solchen Projekten wirklich völlig von Swamis Gnade abhängig, ne? Weil mir ein bestimmtes Know-how nicht zur Verfügung steht und ich mich nur da an Swami festhalten kann. Aber es waren immer so Punkte da, wo es plötzlich nicht mehr weiterging oder wo solche Schwierigkeiten plötzlich entstanden sind. Und es konnte sich dann immer nur wieder mit Swami lösen. Also ich denke auch gerade an die Mangalam. Ich glaube, das war für mich das allerschwierigste Projekt, weil ich persönlich dort gleich nach der zweiten Probe krank geworden bin. Und zwar so krank, dass ich eigentlich hätte überhaupt nicht mehr weitermachen können. Und ich war über Monate krank. Und ich habe mich dann aber immer wieder an dem Bild festgehalten, dass Swami beim Darshan, also bevor wir das Projekt angefangen haben, habe ich ihm den Brief hingehalten. Und Swami fuhr vorbei und hielt plötzlich an und ließ einen von seinen Jungs zurücklaufen, um diesen Brief zu holen. Und dieses Bild hatte ich immer wieder vor mir, dass ich wusste, Swami hat diesen Brief angenommen und er hat ihn sogar holen lassen. Das heißt, er wusste, was passieren wird und er wusste auch, dass es für mich total wichtig ist, dass er es in die Hand genommen hat. Und an diesem Bild habe ich mich während der ganzen Proben und Aufnahme festgehalten. Swami hat es in die Hand genommen. Und für mich ist es heute noch unbegreiflich, wie ich diese Zeit überstanden habe. Und auch die Aufnahme, weil es fordert alles von einem. Es fordert wirklich nicht nur 100%ige Arbeit, sondern 200%ig. Das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wieso nimmt mir Swami das nicht ab? Warum lässt er mich nicht gesund werden? Ne? Es wäre doch so einfach, dann könnte ich die Arbeit mit voller Kraft machen. Ne? Ich konnte meinen Willen nicht mehr einsetzen bei dem Projekt, sondern ich konnte mich nur noch total mich Swami überlassen, was immer er mir eingegeben hat. Ich konnte überhaupt nichts mehr von meinem eigenen Willen machen. Und so waren bei jedem Projekt waren andere Schwierigkeiten in unterschiedlichster Variante, wo man gar nicht dran denkt. Und der Entstehungsprozess von unseren CDs ist sicherlich anders als normalerweise, wenn eine CD produziert wird. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir hier eine Partitur haben und wir gehen entlang der Partitur und jeder weiß, was er spielen soll und jeder weiß, was er machen soll. Überhaupt nicht. Ne? Sondern Improvisation hat auch einen großen Part bei unseren CDs und vor allen Dingen, es entsteht. Wir wissen am Anfang noch nicht, was rauskommt, wie es gestaltet ist und wir wissen auch nicht, welche Lieder genau drauf sind, sondern es ist ein Entstehungsprozess, was immer wieder verlangt, dieses Hinspüren auf die Stimmigkeit. Ne? Und zum Beispiel auch mit den Musikern die Arbeit, das mag vielleicht für Musiker, die zum ersten Mal mit uns arbeiten, befremdlich sein, dass wir nicht sagen, spiel mal bitte das und jenes oder hier hast du die Noten, du musst genau das an der Stelle spielen und das an jener Stelle, sondern wir sagen einfach, spür hin und geh rein und verbind dich damit und dann schau, was bei dir kommt. Ne? Und ich kann oft erst hinterher sagen, okay, es passt oder es passt nicht, aber ich muss ihn auch erst hören. Ne? Und so entsteht manchmal bei den Musikern ein ganz besonderer Raum, wo jeder auch sehr viel Raum hat und sehr viel einbringen kann von sich. Ne? Es ist nicht eng, wo er nur an bestimmte Noten gebunden ist, sondern er kann wirklich sich entfalten auch. Und das finde ich so wunderbar, dass jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen und sich auszudrücken, so wie er es kriegt. Und zum Beispiel bei der Aufnahme kommt oft was anderes raus als bei den Proben dann. Ja? Weil das ein anderer Moment ist, wo eine andere Inspiration da ist und plötzlich gelingt etwas, was vorher nicht gelungen ist. Ne? Oder es gelingt was nicht, was vorher gelungen ist, da müssen wir es rausschneiden. Thank you.
Was ich wissen möchte ist, kann man Musik lernen, ohne jetzt Musikschule und Technik und so weiter, das aus dem Herzen, aus der Verbindung mit Swami zu holen?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob man es lernen kann. Ich hatte ja erstmal überhaupt keinen Zugang zur Musik und ich kann ja bis heute nicht Noten lesen. Tu mir auf der Ebene total schwer. Also die äußere Musik, sage ich mal, mit der habe ich einfach Schwierigkeiten. Das kann ich nicht erlernen, sage ich jetzt mal, nur bis zum Minimum, ne? Und was ich das Gefühl hatte, dass ich oder das Swami meinen Zugang zu der Herzensmusik geöffnet hat. Und ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht eine Herzensmusikerin bin, aber keine äußere Musikerin. Also mir stehen die äußeren Dinge nicht zur Verfügung, das müssen andere für mich machen. Aber ich habe ein sehr starkes Gefühl in meinem Herzen für Musik. Und Musik ist in meinem Herzen sehr lebendig. Also ich höre innerlich viel, ich spüre viel, ich krieg Inspirationen. Ich träume auch viel in Musik oder kriege Lieder über Träume. Und für mich hat es sehr, sehr lang gedauert, dass ich das wahrgenommen habe und angenommen habe als eine Fähigkeit. Als ich dann diese Lieder gekriegt habe, habe ich am Anfang das auch eher versteckt. Ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich gedacht habe, okay, ich kann es vielleicht selber gar nicht so schätzen, ne? Und erst vor ein paar Jahren habe ich das Gefühl gehabt, jetzt gib doch mal Swami eine Chance, nimm das doch mal ernst. Und da habe ich gedacht, okay, wann immer ich jetzt das Gefühl habe, dass etwas kommen möchte, setze ich mich hin und nehme es auf. Dann bin ich also mit meinem kleinen Aufnahmegerät, hatte ich immer in meiner Nähe. Und dann habe ich gesagt, Swami, ich gebe dir jetzt eine Chance, wann immer du mir was geben möchtest, dann bin ich bereit, das zu empfangen und auch wertzuschätzen. Dann habe ich hier Tag und Nacht aufgenommen, manchmal mitten in der Nacht aufgestanden und ins Bad gegangen, damit ich Gesa nicht störe. Oder beim Spazierengehen oder manchmal beim Kochen oder in der Arbeit oder in der S-Bahn oder wann immer. Ich war immer ready. Ich habe Swami das Signal gegeben, Swami, I'm ready. Und das sind dann in kurzer Zeit über fast 200 Lieder entstanden. Ne? Ich habe es einfach ernst genommen, ohne viel zu denken. Also Denken war draußen. Ich habe mich einfach noch hingesetzt, Keyboard aufgenommen. Oder Harmonium, je nachdem. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl gekriegt habe, das ist ein Kanal, der mir zur Verfügung steht, wo ich vielleicht besser Swami verstehe, als wenn ich jetzt darauf war, Swami, bitte sag mir mal das oder sag mir mal jenes. Über die Musik kann er mich besser erreichen. Also der Kanal ist irgendwo offener. Und ich fühle das auch immer so, wenn was kommt, spüre ich das. Ne? Ich weiß zwar noch nicht, was es ist, aber das ist wie, wenn du ein E-Mail kriegst, du weißt, es ist da und du musst es downloaden. Und so habe ich auch dann immer hingesetzt und habe gesagt, okay, es kann jetzt kommen. Und manchmal war es so, wie wenn ich es diktiert kriege. Wenn ich die erste Zeile hatte und aufgenommen hatte, dann kam die zweite Zeile. Und dann kam die dritte Zeile. Meistens war es so. Manchmal war es auch so, dass erst die Melodie kam. Das ist unterschiedlich. Aber ich hatte immer das Gefühl, es meldet sich was, ich muss mich jetzt hinsetzen. Ich habe oft zum Gesa gesagt, beim Autofahren oder so, oh Gesa, wir müssen jetzt nach Hause fahren, ich muss ein Lied aufnehmen. Ich weiß zwar noch nicht, was es ist, aber es kommt etwas. Ich habe das Gefühl gehabt, seitdem ich mich dafür geöffnet habe, wurde dieser Kanal durchlässig. Ja. Vielleicht ist es ja auch günstig, sage ich mal, dass ich nicht so viel Vorbau habe. Dadurch wäre ich vielleicht in bestimmte Richtungen schon geprägt, nur sondern ich kann mich wirklich leer machen in dem Moment und ich denke an überhaupt nichts. Und wenn dann irgendeine Melodie kommt oder ein Lied, dann weiß ich noch nicht mal, in welchem Takt das Lied ist, weil ich nicht drüber nachdenke. Oder welcher Tonart oder so. Ich denke nicht drüber nach, sondern erst wenn ich es aufgenommen habe, muss ich selber lernen, weil es ein gewisses Zeitfenster da, wo ich das Lied kriege. Und dann ist das Zeitfenster zu und dann geht's nicht mehr.
Oh.
wenn wir in den Gruppen Musik machen, dann gibt es ja quasi ja zwei Philosophien oder zwei extreme Aussagen. Die einen sagen, ja, das ist ganz wichtig, dass du richtig singst, dass du jeden Takt und jeden Ton triffst. Und die anderen sagen, ach, das ist alles nicht so wichtig, Hauptsache das Herz singt. Was würdest du da empfehlen? Wie sollte man damit umgehen?
Ich weiß, das kommt immer wieder zur Diskussion in den Gruppen. Es scheint wie zwei Lager zu sein, die sich bekämpfen. Also ich denke mal, es ist ein Entwicklungsweg und natürlich musst du irgendwo anfangen. Und die meisten von uns sind ja keine geschulten Sänger in den Gruppen und auch keine ausgebildeten Sänger und verwechseln auch oft das Singen in den Gruppen oder in den Zentren mit Singen. Aber was wir letztendlich eigentlich tun, ist beten. Wir beten durch den Gesang und es ist nochmal ein anderer Zugang dann. Und wir müssen sowohl beten lernen und auch einen Zugang dazu kriegen, als auch singen. Was ich spüre in Deutschland vor allen Dingen in den Gruppen, wir müssen erstmal Mut machen. Und weil viele haben, ähnlich wie bei mir, die Blockade, oh, ich kann nicht singen und oh Gott, ich muss jetzt gleich das oder jenes. Und das ist die verkehrte Motivation. Zuerst muss man Mut machen, dass die Leute überhaupt Vertrauen kriegen in sich und in ihre Fähigkeit oder in ihre Stimme. Weil das ist ja was ganz Sensibles, die Stimme. Und durch die Stimme zeige ich mich ganz bloß. Ich stehe mit allem, mit meiner Stimme da. Da spiegelt sich ja alles drinnen. Und es ist eine große Angst erstmal, da sich zu zeigen. Und ich glaube, wenn ich dann gleich daherkomme mit möglichst jeden Ton treffen und im Takt sein und das und jenes, dann kann ich auch ganz schön einschüchtern oder ganz schön Angst machen. Und deswegen, mein Ansatz wäre immer erst Mut machen, stärken und sagen, kommt erst mal rein ins Singen und dann können wir immer noch feilen und gucken, dass es dann stimmig wird, auch in der Melodie oder in der Harmonie. Wenn mir jemand am Anfang gekommen wäre mit gleich richtig singen, so ich wäre davongelaufen in Lichtgeschwindigkeit. Ne? Und ich glaube, wenn man einen guten Mix von den beiden findet, also auf der einen Seite entwickel dein Herz und deine Liebe zu Swami und versuch in der Gruppe mitzugehen und geh auch in den Lernprozess rein mit dem Wiederholen, dass man auch die Melodien verinnerlichen kann. Aber wie gesagt, immer unter der Motivation oder unter dem Thema Stärkung, Stärkung, Stärkung. Dann denke ich mir, fasst jeder Mut und kriegt das Selbstvertrauen und dann kann sich was entfalten. Ohne Selbstvertrauen kommen wir nicht weiter, ne?
Ich war ja noch nie beim Münchner Bhajan singen, aber ist nicht auch die Qualität dadurch gegeben? Ich habe gehört, dass ihr schon auch vorher auswählt, wer Bhajans vorsingen darf, dass ihr da doch gewisse Regeln sozusagen aufstellt.
Ja, also Vorsänger ist ja nochmal ein anderes Feld, ne? Vorsänger tragen zum einen eine große Verantwortung, ja? Und sollten schon gewisse Qualität erarbeitet haben. Da würde ich jetzt nicht jeden gleich als Vorsänger hinsetzen, sondern das braucht, dass einer wirklich führen kann. Und wir machen es so, dass wenn Menschen zu uns ins Zentrum kommen, die sind natürlich erstmal ein paar Jahre, sitzen die dabei und singen mit am Donnerstag. Und wenn jemand Vorsänger werden möchte, dann muss er erstmal ein Jahr lang ins Bhajan Learning kommen. Und dann gucken wir, ob er gut mitmacht und auch einfach engagiert ist. Und dann kann er ins Vorsängertraining kommen und dann singt er erstmal im Grüppchen. Also wir singen ja hauptsächlich in Grüppchen vor. Wir haben diese Solo-Geschichten haben wir gar nicht mehr bei uns im Zentrum, sondern wir haben gemerkt, dass es viel konstruktiver ist, in kleinen Grüppchen vorzusingen, weil wir uns gegenseitig verstärken können. Es macht mehr Freude und wir sind nicht so exponiert. Und wie gesagt, die meisten sind keine Solosänger oder keine ausgebildeten Sänger oder wirklich gut trainierten Sänger, sondern haben eine gute Chorstimme. Und dadurch gibt man vielen Menschen die Möglichkeit, in das Vorsängertum reinzuwachsen über die kleinen Grüppchen. Und dann ab und zu machen wir es dann schon so, dass jemand mal am Donnerstag ein Solo kriegt. Aber das wird geübt, ne? Da üben wir dann mit dem dran im Vorsängertraining. Und es ist ein wirklich schöner Wachstumsprozess. Vielleicht noch kurz als Ergänzung, weil das auch hier noch mit gut dazu passt. Wir haben zum Beispiel bei den Proben zu unseren CDs, da hatte ich nicht darauf geachtet und auch nicht daran gearbeitet bei der Gruppe, dass die richtig singen. Ne? Sondern wir sind immer den Weg gegangen, Anbindung an Swami und Intensität erarbeiten in der Gruppe. Und durch die viele Übungen, durch das viele Wiederholen, hat es eine Eigenregulation, wo dann plötzlich es zusammenkommt. Und plötzlich ist alles in der Einheit drinnen und fügt sich. Ja. Das ist auch immer so quasi die Methode, mit der ich beim Bajan-Learning arbeite, ich fange nicht an, die einzelnen Leute zu kritisieren oder zu korrigieren, sondern ich vertraue immer darauf, durch das ständige Wiederholen und immer wieder Singen und durch die Stärkung der einzelnen Menschen, irgendwann fügt sich's von alleine. Also ich muss da gar nicht viel machen. Ne?
So eine CD-Produktion beinhaltet ja wahrscheinlich nicht nur die musikalische Leitung, sondern auch einfach die Leitung dieser Gruppe, also als spirituelle Gruppe, als spirituelle Gemeinschaft. Und mich würde interessieren, wie du diese Leitungsfunktion wahrnimmst. Hast du eher das Gefühl, das fließt so durch dich durch, was von Swami kommt? Oder hast du auch das Gefühl, da kommen Impulse aus der Gruppe oder beides? Oder wie erlebst du das?
Also ich habe mich sehr oft überfordert gefühlt. Ich war ja zum einen Sängerin, Musikerin, Leitung, dann die ganzen organisatorischen Aufgaben, Produktionsleitung. Ich hatte so viele Jobs auf einmal. Ne? Und manchmal habe ich auch wirklich gedacht, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Und was mir natürlich eine unglaublich große Hilfe ist, dass Gesa immer wieder die Gruppe zentriert hat und diesen spirituellen Teil und die Anbindung an Swami übernommen hat. Und dadurch wurde alles leichter, weil dann, wie gesagt, dann entsteht dieses Feld, was auch mir geholfen hat, immer wieder mich anzuschließen an Swami und zu spüren, okay, was ist jetzt als nächstes dran? Weil wenn ich rausfall aus der Anbindung, dann ist mein Monkey-Mind natürlich sehr aktiv. Und dann gibt es auch ein ziemliches Durcheinander unter Umständen. Das heißt, ich bin auch abhängig von dieser Anbindung an Swami, dass die immer wieder mir gegeben wird, damit ich klar spüren kann, was ist der nächste Schritt. Ne? Welche Inspiration kriege ich? Wie soll das Lied arrangiert werden? Was braucht es hier? Was braucht es dort? Was muss ich selber singen? Was muss ich auf dem Harmonium spielen? Das funktioniert dann auch, ne? Aber ich brauche die Anbindung genauso. Und wie gesagt, da ist Gesa unentbehrlich.
Aber es ist schon so, dass du das dann einfach anordnest. Du sagst, das wird jetzt so arrangiert. Oder gibt es da auch einen Prozess in der Gruppe, einen musikalischen Prozess, dass einige sagen, das können wir so arrangieren und ihr dann ins Gespräch kommt? Oder wie läuft das?
Ja, doch. Also wenn Ideen kommen von der Gruppe, kann jeder reinbringen. Und manchmal kommen auch super Ideen, wo ich sage, oh klar, toll, also eine super Idee, übernehmen wir. Aber ich bleib immer im Kontakt nach innen und spüre, ist es stimmig oder stimmt es nicht? Und wenn ich innerlich das Gefühl kriege, genau das ist es jetzt, dann übernehme ich es natürlich. Aber ich versuche wirklich immer im Kontakt zu bleiben und zu schauen, ist es im Einklang mit meinem Innersten.
Liebe Hörer, damit kommen wir zum Ende der heutigen Sendung. Ende August wird übrigens schon die nächste CD des Münchner Zentrums erscheinen. Sie heißt Gratitude und soll nach Swamis Mahasamadhi die Dankbarkeit der Devotees für das Erscheinen des Avatars Satya Sai Baba ausdrücken. Alle CDs können Sie im Online-Shop der Satya Sai Organisation unter www.satyasai-buchzentrum.de erwerben. Wir bedanken uns herzlich bei Gisela Sebastian für das Interview. Am Mikrofon hörten Sie Frank Wichmann. Jai Sairam.